Ja, es geht weiter mit Faust 2. Wir haben also jetzt ein bisschen gesprochen über den ersten Teil, haben gemerkt, dass es ziemlich dramatisch, fast tragisch endet, eben im Kerker mit Gretchen und mit Faust und mit dem Bewusstsein tiefer Schuld. Interessant ist jetzt, wie der zweite Teil beginnt, wobei ich gleich einmal dazu sagen muss, was wir spielen werden, ist eine stark gekürzte Fassung des Teil 2, weil wenn man es ungekürzt spielen würde, würde der zweite Teil alleine, schätze ich, 14 bis 16 Stunden dauern. Es ist also ein Monsterding. Also die Kunst war, das in etwa ein Viertel der Zeit den Kern hineinzubringen. Das, mit dem haben wir experimentiert und das ist irgendwo gelungen, weil es ist wahnsinnig schwer, weil die Bilder, die gezeigt werden, einen engen Zusammenhang miteinander haben, sich auseinander entwickeln und es ist wahnsinnig schwer, da einfach was herauszunehmen. Aber es ist, hoffe ich, also so einigermaßen gelungen, diesen Zug drinnen zu haben, weil es ist natürlich sehr schwer, 14 oder 16 Stunden es sich nämlich vorhin anzuschauen. Auch zu spielen sicher ist es nicht einfach, aber ich glaube, noch schwieriger ist es, dem zu konzentriert zu folgen. Man müsste es dann auf mehrere Tage aufteilen, was natürlich möglich ist. Also wir haben eine komprimierte Fassung und sie beginnt also ganz, ganz interessant. Also wir haben jetzt am Ende Faust, der niedergeschmettert ist eigentlich von den Ereignissen, der im tiefen Bewusstsein seiner Schuld ist, und wir finden ihn jetzt am Beginn des zweiten Teils gebettet auf eine Blumenwiese, schlafend, umschwebt vom Luftgeist Ariel oder von den Luftgeistern. Bei uns sind es nämlich gleich drei, die herumschweben und die ihn jetzt befreien von der Last dieser Schuld, die er auf sich geladen hat in gewisser Weise. Es heißt, badet im Tau aus Lethes Flut. Lethes Flut, das ist etwas, was aus der griechischen Mythologie auch stammt. Lethe ist der Fluss des Vergessens. Wenn man aus dem Lethe-Fluss trinkt, vergisst man eben auch die Schuld, die man auf sich geladen hat im irdischen Leben. Und das war also so in der griechischen Mythologie die Anschauung, wenn man eben hinübergeht in die andere Welt, also nach dem Tod, dann schreitet man auch über diesen Fluss der Lethe. Und da wird die Erinnerung an die irdische Schuld getilgt. Interessanterweise, also mit dem geht es gleich an. Wieder, wofür ist es wichtig? Es scheint jetzt merkwürdig zu sein, weil sagt man, gut, also der Faust muss doch stehen zu dem, was er da verbrochen hat und dem ins Angesicht schauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man den geistigen Weg weitergeht, zu geistigen Erkenntnissen aufsteigen will, muss man sich zwar einerseits bewusst machen, all die Mängel, die man hat, andererseits muss man sie aber auch beiseite stellen können und sich ganz in das rein Geistige vertiefen können. Sonst wird es immer ein Drüberblick sein, den man bekommt. Und das soll also in gewisser Weise damit angedeutet werden, dass die Seele des Faust für eine gewisse Zeit zumindest frei gemacht werden soll, um auch Höheres erleben zu können. Was man nicht erleben kann, wenn man nur sagt, ich bin schuldig, mea culpa, mea maxima culpa und eigentlich nur immer jammert darüber, wie böse man war und mit dem Jammern darüber, dass man böse war, ist aber noch nicht viel getan, sondern man muss sich eigentlich erst höhere Kräfte holen, mit denen man dann vielleicht daran arbeiten kann, auch besser zu werden. Aber zuerst muss man heran und da muss man mit reiner Seele herangehen. Also das heißt, die höhere Seele, das Geistigere in unserer Seele erfordert diese Reinheit. Und ein Teil unserer Seele hat immer diese Reinheit. Das ist auch ein bisschen die Botschaft, die dazugehört. Also das heißt, wenn man Schuld auf sich lädt, ist das ein Teil der Seele. Es gibt aber auch einen, der davon frei bleibt, der rein bleibt, und den müssen wir kultivieren und pflegen, wenn wir weiterkommen wollen. Von dort bekommen wir die Kräfte, die uns dann helfen, auch das Schlechte sozusagen aufzuarbeiten, umzuarbeiten. Also es gibt in der Seele sozusagen mehrere Bereiche, durch die man gehen kann. Also mit dem beginnt es einmal ganz interessant, und Und der Faust wacht dann auf. Es ist ihm übrigens sehr interessant, dieser Luftgeist Ariel oder diese drei Luftgeister, die ihn umschweben und im Tau aus Lethes Flut baden. Das Ganze passiert noch vor Sonnenaufgang, es ist also noch im Dunkeln. Wir haben wieder eine ähnliche Szene oder eine ähnliche Zeitsituation wie am Beginn des ersten Teils, wo es anfängt, die Sonne tönt nach alter Weise mit dem Prolog. Hier dieser Luftgeist, diese Luftgeister spüren auch das Nahen des Tageslichts und da müssen sie sich verstecken. Sie spüren, sie müssen in Deckung gehen und sie spüren, es trometet, es posaunt, Felsentore rollen rasselnd, Phöbusräder rollen prasselnd und so weiter. Sie hören eigentlich auch das Licht, da kommt nämlich dieses, die Sonne tönt wieder in anderer Weise vor. Die Naturgeister sozusagen, zu denen dieser Luftgeist Ariel gehört, die spüren also auch diese geheimnisvollen Kräfte der Sonne, wenn das Licht noch nicht sichtbar ist, aber für Geistesohren hörbar ist. Also das ist ein Thema, das Goethe sehr oft, dem Goethe sehr oft nachgegangen ist. Und das also hier wieder geholt wird. Das ist, hat also wirklich so die Entsprechung zum Prolog am Anfang. Aber auf einer höheren Stufe jetzt, wo es andeutet, also jetzt ist aber Faust trotz allem auf dem Weg in eine höhere Bewusstseinsebene, um das dort zu erleben. Allerdings nach dieser Anfangsszene stürzt das Ganze zunächst einmal ins äußere Geschehen, was im Übrigen den geringeren Teil des Faust 2 ausmacht, weil das meiste sind Bilder, die nicht gar, überhaupt nicht äußerlich zu nehmen sind. Aber zunächst also geht's an den Kaiserhof. Also Faust ist offenbar ein gesuchter Mann geworden, wahrscheinlich auch mit Hilfe des Mephisto. Er zieht also an den Kaiserhof und am Kaiserhof herrscht gerade große Ratlosigkeit. Naja, so wie bei uns, bei den Politikern oder so. Und was immer fehlt, das ist, es mangelt an Geld. Das ist ja immer die Situation. Also der Schatzkanzler ist ja ganz verzweifelt, weil alle wollen sein Geld haben, die Soldaten wollen was haben und alle jammern und also es fehlt an Geld. Und der Mephisto ist natürlich auch dabei, zunächst einmal überhaupt nur der Mephisto, der Faust kommt erst ein bisschen später dazu und der betätigt sich dort als Hofnarr irgendwie. Also der darf alles sagen und der Kaiser ist schon recht ungeduldig. Ja, also gut, es fehlt an Geld, so schaffet welches. Was geht mich das an? Schaut's, dass irgendwo herkommt. Naja, der Mephisto bietet sich an, sagt, das ist leicht, doch ist das Leichte schwierig, also es gäbe schon ein Mittel. Und er sagt, schau, im ganzen Land des Kaisers liegt doch Unzahl an Gold vergraben und Schätze und weiß Gott, was die Leute alles vergraben haben. Sag doch einfach, dieses Gold, das steht in Kaisers Hand und Kaisers Macht und wir teilen einfach Schuldscheine darauf aus und sagt, dieser Zettel da ist 1000 Gulden wert und könnte jederzeit eingelöst werden gegen das Gold, das man da nur ausgraben braucht. Naja, und tatsächlich, also der Kaiser unterschreibt das natürlich und die Zettel werden verteilt und der Schatzkanzler kommt also ganz freudig zurück. Ja, wirklich, die Leute nehmen das an. Also da ist das Siegel vom Kaiser drauf und also alle fahren jetzt ab auf dieses Papier. Der Kaiser wundert sich und lacht eigentlich und sagt, ja, so gut, aber wenn es die Leute nehmen, soll es mir recht sein. Irgendwie erinnert mich das an die heutige Situation manchmal so ein bisschen. An unser Finanzsystem, das ist nur ist noch luftiger teilweise als Papier, das sind nur mehr elektronische Zahlen eigentlich, also viel an Illusion dahinter. Das Problem haben wir ja heute gerade in der Finanzwirtschaft heute, dass sie sich immer mehr von der wirtschaftlichen Realität in Wahrheit löst und der Eigenleben führt. Das aber zu großen Illusionen führt. Und das führt zu Schwierigkeiten, wird dann auch im Faust 2 zu Schwierigkeiten führen, im vierten Akt dann besonders. Also. Aber der Kaiser ist natürlich froh, weil jetzt hat er Geld zur Verfügung und kann also das Leben genießen und alles Mögliche. Und es wird ein großes Karnevalsspiel veranstaltet und und also der Kaiser genießt. Und jetzt haben sie ihn also reich gemacht. Mephisto wird natürlich dafür belohnt und auch der Faust und so weiter. Nur der Kaiser nimmt jetzt den Faust beiseite und hat schon den nächsten Wunsch natürlich. Ist klar, Kaiser sind immer unersättlich, also es muss ja weitergehen. Er wünscht sich was ganz Besonderes. Der Kerl da, der Mephisto, der kann doch so gut zaubern. Also ich hätte gern so ein bisschen was aus der griechischen Mythologie. Ich würde gerne haben, dass er mir hervorzaubert Helena und Paris. Das Musterbild der Männer, so der Frauen. Also das will er in deutlichen Gestalten schauen, der Kaiser. Goethe hat das ein bisschen davon her, es gab so Erzählungen, dass der Kaiser Maximilian oder so soll das auch einmal gefordert haben, es ist irgendwo berichtet worden. Und gut, also Faust kommt halt jetzt zurück zu Mephisto, sagt also gut, der Kaiser befiehlt, also macht Zauberei. Ja, wieder schlagt der Mephisto wie immer die Hände über den Kopf zusammen, weil es ist immer etwas unwillig, sagt, ja, unsinnig, war es leichtsinnig, das zu versprechen, wie soll ich das tun? Ich meine, Teufelsliebchen kann ich daher zaubern in allen Variationen, auch kielköpfige Zwerge, alles Mögliche, kein Problem, nur also für Heroinnen können die nicht gelten, das kann er nicht, weigert sich also. Gut, also der Faust tobt und sagt, der Vater, bist du aller Hindernisse, für jedes Mittel willst du einen neuen Lohn, mit wenig Murmeln weiß ich, ist's getan, nein, aber es geht nicht. Also, ja, doch gibt's ein Mittel, sagt der Mephisto. Also gut, auf das Drängen ist, doch gibt's ein Mittel. Ja, sprich was. Du musst zu den Müttern. Den Müttern. Faust kommt es irgendwie komisch vor. Müttern, schaudert's dich? Ja, du selber bist schuld, dass wir dorthin müssen. Weil ich kann das nicht machen, aber zu den Müttern musst du gehen. Also, was sind die Mütter? Wo finde ich sie? Wohin der Weg? Kein Weg. Kein Weg. Es führt kein Weg dorthin. Ein Weg ins Unbetretene, nicht zu Betretende. Ein Weg ins Unerbetene, nicht zu Erbittende. Also in eine ganz merkwürdige Gegend. Göttinnen sind es, die herrschen in Einsamkeit und weiß Gott was. Also wenn du in ihr Reich steigst, wirst du den Schritt nicht hören, den du tust und nicht sehen, worauf dein Fuß ruht. Und also alles, das wird es nicht geben. Du wirst nichts sehen. Du musst eigentlich ins Nichts eintauchen. Aha, interessant. Und das ist ein Bereich, wo Mephisto nicht hin kann. Der Faust selber muss dorthin steigen. Also er kann ihm zwar den Schlüssel zu dem Reich geben, aber der Faust muss in das Nichts hinein. Und der berühmte Ausspruch, der dann kommt, den der Faust sagt, in deinem Nichts hoff ich das All zu finden. Das ist was sehr Wesentliches, was sehr Tiefes eigentlich, weil dort, wo wir wirklich ins Schöpferische hineingehen, wo wir wirklich etwas nicht bloß schon Daseinendes herausholen, sondern etwas Neues schaffen wollen, wo wir kreativ sein müssen, müssen wir eigentlich durch das Nichts durchgehen. In Wahrheit, jeder geistige Moment, jedes wirklich Geistige ist ein Schaffen aus dem Nichts. Stellen Sie sich die ganze große Schöpfung vor, woraus ist sie entstanden? Ich kann versuchen, es abzuleiten, die Naturwissenschaft tut es. Irgendwann kommt es an einen Anfangspunkt. Und wo kommt der her? Aus etwas, was äußerlich gesehen jedenfalls ein Nichts war. Selbst die Naturwissenschaft stellt sich heute so vor, da war halt der Urknall am Anfang, hat es bumm gemacht, das Nichts ist explodiert, wie auch immer es mag sein oder nicht sein, aber wenn ich an einen schöpferischen Ursprung komme, komme ich an etwas, was sich nicht aus dem Vergangenen einfach ableiten lässt, sondern wo etwas, ein völlig neuer Einschlag hineinkommt. Ich erlebe das eigentlich immer wieder, dass das in einem kreativen Prozess auch ganz wichtig ist, dass man irgendwo hinkommt, nicht nur zu sagen, naja, wie hat das der gemacht und wie hat man es schon gemacht und dieses und jenes, einmal zu sagen, will ich jetzt alles nichts wissen, ich stürze mich da hinein und habe keine Idee, wie das werden wird. Ich fange bei nichts an. Und dann kommt was Neues heraus und das wächst und das gedeiht. Aber da muss ich sozusagen den Mut haben, es nicht ableiten zu wollen, sondern ins Nichts hineinzutreten. Und das ist nämlich interessanterweise ein Bereich, wo der Teufel, sprich der Mephisto, keinen Zutritt hat. Der kann eigentlich immer nur mit dem hausieren gehen, was schon da ist. Das kann er benutzen. Aber wirklich kreativ ist er nicht. Und der Herr sagt der Mephisto auch, ich sehe wohl, dass du den Teufel kennst. Also zugleich hat er mit der Faust, also das Wesen des Mephisto durchschaut in gewisser Weise, indem er jetzt erkennt, aber dort kann der nicht hinein. Aber ich als Faust kann hinein. Und ich kann aus dem schöpfen. Da ist eben doch ein Unterschied zwischen dem Dämonischen in uns, den Kräften, die uns verführen, die gehen immer mit dem, verführen uns eigentlich immer mit dem bereits Vorhandenen. Was wir sehen können, was wir fassen können, greifen können. Aber das eigentlich Geistige schöpft aus dem Nichts. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Und wenn wir Menschwerdung versuchen, also an uns arbeiten, das, was uns weiterbringt, uns eigentlich zu uns selber führt, müssen wir auch aus dem Nichts schöpfen. Nicht, weil wir sind nicht bloß die Wiederholung unserer Vorväter oder nicht bloß die Wiederholung dessen, was in unserer Gesellschaft lebt, sondern was uns wirklich zu einem eigenständigen, individuellen, geistigen Wesen macht, das können nur wir selber aus uns machen. Da gibt es kein Vorbild dazu, sondern das müssen wir aus dem Nichts holen. Also eigentlich eine Individualität zu sein, heißt, sich zumindest in seinem innersten Kern selbst zu schaffen, in gewisser Weise. Dazu gehört jetzt sicher nicht der Körper, den bekommen wir durch Vererbung und so weiter, und wir bekommen Schulbildung und alles Mögliche und brauchen es als Stütze, manchmal auch als Hindernis, je nachdem, aber es ist immer beides. Aber was uns wirklich individuell einzigartig macht, wer soll das für uns machen als wir selbst? Also das heißt, da müssen wir den Weg ins Nichts hineinwagen. Und dort kommt kein Teufel hinein. Dort hat er nichts verloren, dort ist er völlig hilflos. Mit dem kann er nicht umgehen. Also eine wichtige Erkenntnis. Und natürlich taucht jetzt hier die Helena, die jetzt der Faust wirklich herausschafft durch seine Kräfte, als Bilderscheinung zumindest vor sich hinstellt, als so ganz reale Erscheinung, dass also der ganze Hof wie hypnotisiert zuschaut. Ja, selbst der Faust selber ist so fasziniert von dem, was er hervorzaubert und ist dann noch ganz erbost, weil sich der Baris, den er auch hervorzaubert, verliebt in die Helena. Sie kennen ja die Geschichte überhaupt der Helena durch den Baris, wodurch der ganze Trojanische Krieg ausgebrochen ist. Also ist eifersüchtig auf den Paris, den er selber als Bild hervorzaubert und damit zerstiebt die ganze Szene und nicht nur das, der Faust selber bricht ohnmächtig zusammen und ist jetzt für längere Zeit völlig weggetreten. Damit endet der erste Akt des zweiten Teils. Also Faust ist einerseits also einen deutlichen Schritt in der Erkenntnis, auch in der Fähigkeit, was geistig zu tun, weitergekommen, aber es ist letztlich dann wieder gescheitert. Also er ist an sich selbst auch wieder irgendwo gescheitert, an seiner Unbeherrschtheit irgendwo. Und zweiter Akt beginnt damit, dass man erfährt, also der Faust liegt jetzt hinten irgendwo in seinem Kämmerlein, ist wie paralysiert, liegt da in sein Bett, ist nicht ansprechbar, ist also völlig weggedreht. Und der Mephisto empfängt in der Zwischenzeit den Schüler. Das habe ich im ersten Teil übersprungen, weil wir schon ein bisschen wenig Zeit gehabt haben. Im ersten Teil gibt es einen Schüler, der den Faust eigentlich besuchen wollte, der bei ihm studieren wollte. Der Faust, nach den ganzen Erlebnissen, die er gehabt hat und mit dem Mephisto auch, ich bin nicht in der Lage, ihn zu sehen. Na, dann gibt sich halt der Mephisto aus als Faust und führt den natürlich an der Nase herum, den Schüler, wo da so ganz tolle Sätze drinnen sind, die vorkommen. Also nein, Sie werden sie morgen hören, die das sehen werden. Also das ist ja voll von Zitaten, gerade der erste Teil. Das ist eine pure Zitatensammlung. Kennt jeder, die meisten Teile. Also den führt er an der Nase herum. Nun, dieser Schüler kommt jetzt wieder, ist mittlerweile Baccalaureus geworden und ist jetzt natürlich ganz gescheit und macht sich natürlich jetzt lustig über den Mephisto wieder, den er natürlich wieder für den Faust hält und sagt überhaupt, ja, was sitzt ihr da, ihr alter Greis? Also er hält ihn für einen alten Greis und überhaupt nur die Jugend ist da pulsiertes Blut drinnen und am besten wäre es überall, ist einer über 30 Jahre schon alt, ne, ist am besten, wäre es überhaupt euch zeitig totzuschlagen. Der Teufel hat da weiter nichts zu sagen, merkt der Mephisto an. Wenn ich nicht will, so darf kein Teufel sein, erwidert der Schüler. Der Teufel stellt ja nächstens doch ein Bein und so weiter. Also der Schüler ist völlig in seiner Überheblichkeit abgehoben und in dieser Überheblichkeit natürlich hat ihn erst recht der Mephisto, der Teufel, gerade in diesem Verführerischen, in dieser Eitelkeit, in dieser Selbstgefälligkeit, ist halt auch eine Seite, die wir in uns haben. Und aber das ist nur so eine kleine Szene drinnen, aber eine sehr gute Szene. Und dann Wagner. Der Wagner inzwischen führt sozusagen die Geschäfte des Faust, könnte man sagen, führt also seine Forschungen weiter und ist also an einem ganz hohen Ziel, sehr nahe bereits daran. Er hat also seine Fiolen dort und seine Apparate aufgebaut. Da brodelt es und zischt es und leuchtet es drin und der Mephisto, der kurz rausgekommen ist, geht jetzt wieder herein und da pssst, sagt der Wagner, pssst, also leise sein und das ist also ein ganz großer Moment, steht bevor, weil es wird ein Mensch gemacht in der Retorte. Es wird ein Mensch gemacht. Also der Wagner ist dann einen Menschen zu erzeugen in der Retorte und weil so wie das Zeigen bisher üblich war, das kann nicht mehr weitergehen, also so ein Hirn, das kräftig denken soll, das muss künftig ein Denker selber schaffen. Erinnert mich auch manchmal an die Gegenwart ein bisschen, wir sind noch nicht ganz dort, aber es steuert auch in die Richtung hin, dass wir den Menschen designen wollen irgendwo, also wenn wir denken, wir wissen es besser, wir sind ja gescheiter und können es planen. Allerdings dieses Mandel da, das sich da langsam abzeichnet in der Retorte, hat merkwürdige Eigenschaften. Es hat nämlich ganz merkwürdige Eigenschaften. Es ist nicht so wie ein Retortenbaby oder sowas, denn es fehlt ihm nicht an seelischen Eigenschaften, aber sehr wohl am greiflich Tüchtighaften. Es ist also eigentlich zunächst so eine Art Seelenflämmchen, das da drinnen pulsiert und leuchtet vielleicht irgendwie, aber es fehlt ihm an der Körperlichkeit irgendwo. Das wird nämlich interessant sein für das, was dann weiter passiert. Da wird es nämlich darum gehen, wie kommt, oder unter anderem darum gehen, wie kommt dieser Homunculus, wie er heißt, der ist eben kein wirklicher Homo noch, kein wirklicher Mensch, sondern bloß ein Homunculus, also so ein Menschlein, wie der zu seinem Körper kommt. Das ist nämlich ein großer Teil der klassischen Walpurgisnacht, die dann bald folgen wird, schildert in fantasievollen, imaginativen Bildern eigentlich, wie wird so ein Seelenflämmchen Mensch, das heißt, wie umkleidet es sich mit den ganzen Elementen, dass es schließlich einen Körper bekommt. Gut, also dieses Seelenflämmchen beginnt aber zu sprechen bereits, also sprechen kann er, zumindest Wagner sowohl als Mephisto vernehmen ihn und er dürfte auch irgendwie ein bisschen hellsichtig sein, weil er kann sehr wohl wahrnehmen, was der Faust träumt. Der Faust, der im Zimmer daneben irgendwo liegt und wie paralysiert liegt eben und nicht ansprechbar ist, aber er kriegt mit, also was er träumt, nämlich der Wagner und der Mephisto haben es nicht geschafft, bis jetzt den Faust irgendwie wieder aufzuwecken, wieder zu Bewusstsein zu bringen. Die haben das nicht geschafft und der Homunculus deutet aber an, es gäbe ein Mittel. Nur da müsst ihr euch ganz woanders hinbegeben, denn mir fällt gerade ein, sagt der Homunculus, heute ist klassische Walpurgisnacht. die ist ganz anders als die romantische Walpurgisnacht im ersten Teil. Im ersten Teil, da ist es eben dieser Hexenritt, diese Orgie, die sich da abspielt, dieses wüste Geschehen. Jetzt versetzt sich das Ganze ins klassische Griechenland. Also es spielen sich Szenen aus der griechischen Mythologie ab, irgendwie, also zumindest hat Goethe die Bilder von dort her teilweise übernommen, aber teilweise auch sehr stark modifiziert. Also er gibt nicht einfach griechische Mythologie wieder, aber er kleidet sie in die Bilder, die dort verwendet wurden, aber macht was ganz Eigenes daraus. Weil Goethe soweit auch zu sich ehrlich war, so klar selber sehe ich die Bilder nicht, dass ich sie ganz eigenständig entwerfen könnte. Ich sehe aber, die Griechen waren da in ganz tiefen Dingen drin und die haben gewusst, wie man solche Bilder macht und die nehme ich einmal. Aber ich verwandle sie. Ich sehe, was daraus wird jetzt in der besonderen Situation. Also die Handlung geht eben jetzt so weiter, dass der Mephisto seinen Mantel ausbreitet, den Faust und den Homunculus mitnimmt und jetzt geht's ab ins klassische Griechenland. Der Wagner muss zu Hause bleiben, also der darf zu Hause seine Pergamente weiter studieren und Elemente sammeln und so weiter. Also der ist nicht reif für dieses Erlebnis. Weil was jetzt kommt, sind alles imaginative, seelisch, rein seelisch erlebte Bilder in Wahrheit, also nichts Äußerliches. Und es beginnt, also zuerst muss der Homunculus dem Mephisto das noch schmackhaft machen, im Übrigen muss man dazu sagen, weil der Mephisto will dort gar nicht hin, also im Widern eigentlich antikische Kollegen, ich meine, das sind eigenartig, er will es lieber bei seinen eigenen Teufeln, aber diese klassischen Gespenster, die sind nicht so ganz sein Fall. Aber gut, wenn es nicht anders geht, also muss man halt dorthin, wenn man den Faust wieder aufwecken will, also muss der Mephisto dorthin. Immerhin sagt der Homunculus noch, dass es dort auch thessalische Hexen gibt, also mit denen reizt er den Mephisto ein bisschen, weil nach denen habe ich eh schon lang gefragt, also mit ihnen Nacht für Nacht zu leben, ich weiß nicht, ob es behagt, aber zum Besuch versucht, könnte man sich einmal probieren, also geht er mit, es geht auf dorthin. Es beginnt mit der Aristo, also die Aristo ist so eine Magierin, die dort einen Einleitungsspruch einmal hat, damit fängt schon mal ein sehr, sehr intensives Geschehen an, sage ich mal, sehr düsteres Geschehen am Anfang auch. Und es wird überhaupt so sein, dass diese Walpurgisnacht, die klassische, hat teilweise sehr lichtvolle, teilweise auch sehr dunkle Bilder. Es sind ganz helle, lichte Kräfte, es sind sehr dunkle Kräfte und die Mischung dieser Kräfte macht es aus, dass sich dieses Seelische des Homunculus letztlich verkörpern kann. Also das heißt, was Goethe zeigt mit dieser klassischen Walpurgisnacht, also die den größten Teil des zweiten Aktes ausmacht, Sie werden sehen, die dauert lang, ich glaube, die dauert fast eine Stunde. Und die ist aber stark gekürzt, also im Original dauert sicher 4-5 Stunden. Weil da so viele geistige Wesenheiten kommen, die mitspielen. Eben lichte, dunkle Kräfte, die alle so an der Grenzlinie, sie sind teilweise Seelenkräfte, sie sind aber formende Lebenskräfte zugleich auch. Und das ist so der Übergang. Und die müssen ergreifen, die Elemente, das Feuer, das Wasser, die Luft, die Erde, damit daraus der Körper werden kann. Aber da spielen eben seelische Kräfte eine Rolle, da spielen Lebenskräfte eine Rolle. Und diese ganzen Wesenheiten, die vorkommen, könnte man als Elementarwesen bezeichnen. Also Wesenheiten, die in der Natur, in den Elementen schaffend, gestaltend wirken in gewisser Weise. Und alle diese Elementarwesen haben aber noch höhere Wesenheiten, die sie führen und leiten. Also man darf sich vorstellen, das sind die kleinen Arbeiter, die das tun und dann gibt es höhere geistige Wesenheiten, die das lenken. Also die alle spielen eine Rolle. Also da gibt es zum Beispiel den Nereus, den Meergott Nereus, und der hat aber, weiß Gott was, die Doriden und die Nereiden und die Elfminnen, das sind also seine Töchter im Prinzip, also die bewegen das Wasser, aber sie bewegen es nicht nur, sondern sie bewegen es auch so, dass Strömungen offensichtlich zustande kommen, die notwendig sind, dass ein menschlicher Körper entsteht oder dass überhaupt körperliches Leben entsteht. Die Erichto ist eher, die am Anfang ist eher so eine bisschen lebensverneinende Kraft. Im Gegenteil, die zieht sich gleich zurück, wie der Homunculus da kommt und sagt, ich wittere Leben. Da verschwindet es gleich, das ist ja nicht angenehm. Aber auch diese Kräfte gehören dazu, nicht? Weil in der Natur gibt es sowohl lebensaufbauende Kräfte als lebensvernichtende Kräfte. Nicht? Weil das Leben auf Erden wäre nicht möglich, wenn es nicht auch den Tod gäbe. Goethe selber sagt, dass die Natur den Tod erfunden, damit es ja viel Leben gibt. Also das heißt, auf jeden Tod blüht eigentlich Neues und im Grunde höheres Leben wieder auf. Und wenn nur einseitig Aufbaukräfte da wären, aufbauende Lebenskräfte, würde die Natur am Leben im Grunde ersticken. Und es gäbe keine Entwicklung mehr, wenn nicht wieder Altes absterben würde und einer Erneuerung dafür Platz geben würde. Das ist ganz wichtig. Ich meine, wir müssen selber froh sein in Wahrheit, dass wir sterblich sind. Es wäre fürchterlich, wenn wir 1000 Jahre alt würden. Wir würden versteinern in unseren festgefahrenen Dingen, einfach weil unser ganzer Körper viel zu unbeweglich ist, das Hirn zu unbeweglich ist, irgendwann einmal für unsere geistige Entwicklung. Irgendwann wird das alles zu eng im Grunde. Irgendwann müssen wir das sprengen, in gewisser Weise. Obwohl ja für manche das halt das Ideal ist, ewiges Leben im Physischen. Das wäre aber, dann wären wir ganz gefangen vom Herrn Satan. Das ist der, oder den Steiner halt Ahriman nennt. Das ist der uns eigentlich im Physischen konservieren will. So wie eine unzerstörbare Maschine im Grunde dann. So würden wir funktionieren. Wir würden die Möglichkeit verlieren, einmal geistig ganz von vorn wieder anzufangen und neu, auf einer neuen Ebene, vielleicht mit einem neuen Körper. Steiner spricht ja zum Beispiel davon, dass es vielleicht Wiederverkörperung oder sowas gibt. Nur als Gedanke einmal so in den Raum gestellt. Vielleicht gibt es das. Ich will jetzt nichts beweisen dazu, nur als Anregung. Also diese Kräfte spielen eine Rolle da drinnen. Es kommen, also welche Figuren kommen da, die Sphinxe kommen, die sitzen ganz starr und unbewegt dort, die sind was sehr Erdenfestes, das braucht man offensichtlich, die erregen sich nicht einmal, wenn dann die ärgsten Erdbeben und Erschütterungen sind, weil die passieren nämlich auch, es passieren Gebirgsbildungen zum Beispiel, in einer Nacht wird ein ganzer Berg hervorgebracht durch irgendein Erdbeben. Also was will Goethe damit zeigen? Er will zeigen, welche gewaltige Kräfte in der Natur wirksam sein müssen, dass überhaupt so ein Menschlein sich verkörpern kann. Nicht, dass jetzt überall ein Erdbeben sein muss, weil jetzt ein Kind geboren wird. Aber wenn es diese Kräfte nicht in der Natur gäbe und gegeben hätte, dann gäbe es uns auch nicht. Das heißt, wir dürfen den Menschen nicht isoliert betrachten und dem nur in der Retorte anschauen, in dem kleinen Ding sein. Wir müssen ins Weite hinausgehen und müssen dort eigentlich all die Kräfte suchen, die notwendig sind, damit ein Mensch überhaupt auf Erden existieren kann, werden kann auf Erden. Also da kommt unheimlich viel zusammen. Die Sphinxe sind da, dann sind die Sirenen dabei. Das sind die aus der griechischen Mythologie, die den Odysseus oder besungen haben und so. Und jeder wird verrückt, wenn er ihren Gesang hört. Nur der Odysseus hat sich halt die Ohren verstopft und konnte so das Schiff dann durchsteuern. Das sind also Kräfte, die uns im Seelischen eigentlich in den Wahnsinn treiben, aber dieser Wahnsinn ist in Wahrheit, entsteht nur dadurch, dass wir eigentlich tiefer hineinschauen in die geistigen Hintergründe der Welt, aber mit unserem Bewusstsein noch nicht reif genug dazu sind, das zu verarbeiten irgendwo. dass unser Bewusstsein eigentlich überflutet wird von diesen gewaltigen Bildern, die da entstehen, und dann, naja, dann haben wir eben Wahnvorstellungen, weil wir es nicht wirklich fassen können und nicht Wirklichkeit von Illusion unterscheiden können und so weiter. Also, aber diese Kräfte sind notwendig und wir haben sie. In Wahrheit, wir haben sie in uns. Es sind Kräfte, die von denen ein Splitter durchkommt, wenn wir unsere Fantasie tätig machen. Da brauchen wir auch diese Kräfte, aber halt sehr gemildert. Wenn wir sie in voller Stärke erleben würden, dann würden wir völlige Phantasten werden. Dann würden wir also völlig abheben vom Leben und der Realität nicht mehr sehen. Ich meine, wir brauchen diese Kraft nur, um in die Welt hinauszuschauen. Wenn Sie glauben, wir sehen die Welt so, einfach so, wie sie ist, wenn wir da zwei Augen haben, die wie Objektive sind, wir würden gar nichts sehen. Wir müssen das Bild eigentlich uns erst seelisch aufbauen. Und das ist sehr unterschiedlich, was Menschen an Details wahrnehmen und andere nicht. Wenn man seelisch auf etwas eingestimmt ist, auf die Schönheit der Natur und sich damit beschäftigt hat, sieht man viel mehr als jemand, der wird so ausgezogen, aha, ein paar grüne Bäume. Aus. Weil es ihn seelisch gar nicht interessiert. Wir bauen eigentlich dieses Bild auf, trotzdem an der Realität. Wir müssen eben aufpassen, dass es nicht bloß Fantasterei wird, weil sonst haben wir vielleicht rosarote Blätter und giftgrüne Wurzeln oder was weiß ich, obwohl es in der Natur nicht so ist. Also wir müssen eigentlich eine exakte Fantasie entwickeln, aber wir arbeiten mit an diesen Bildern. Also wir brauchen diese Kräfte, aber eben dosiert. Wenn sie übers Maß hinausschießen, dann treiben sie uns in den Wahnsinn in gewisser Weise. Also dafür stehen zum Beispiel diese Sirenen, die sind aber ganz wichtig daher. Es spielen, was kommt noch vor am Anfang, die Ameisen. Die Ameisen sind die so fleißig alle Schätze sammeln. Also die brauchen wir auch, diese Sammler in uns, die sind ganz mit dem Erdenhaften beschäftigt, die sammeln also ganz fleißig jedes Bröselchen und sie sammeln Gold. Daher sammeln sie Gold. Gold, da geht es aber gar nicht ums äußere Geld und Gold, sondern da geht es ums Gold der Weisheit. Also sind wir froh, wenn wir so ein paar solche Ameisen in uns haben, die das fleißig sammeln, die Weisheit sammeln und zusammentragen, eifrig. Und dann gibt es die Greife dazu, die das ganze Gold beschützen. Also die arbeiten irgendwo zusammen, die Ameisen und die Greife. Da gibt es auch Ameisen von der kolossalen Art im Übrigen. Also wir werden ein paar große Ameisen und ein paar kleine haben. Aber sie werden alle sehen können, ohne Lupe. Ja, also diese, der Mephisto geht natürlich auch immer dort durch mit einer gewissen Skepsis. Alle diese Gestalten sind ihm nicht so richtig geheuer. Also mit diesen Kräften offensichtlich ist er nicht so recht verwandt, weil er ist ja eher der Widersacher, also nicht der mit diesen ganzen aufbauenden Kräften zu tun hat oder die das Leben wirklich erhalten können. Mit denen kann er nicht sehr gut. Eher schon mit denen, die abbauend wirken oder die nach unten ziehen. Und da gibt es auch einige, die kommen. Also da gibt es zum Beispiel die Lamien. Die Lamien, das auch aus der Mythologie, das sind so blutsaugende Vampirgestalten, Vampirweiber könnte man sagen, sie sind nämlich weiblich. Die schleichen sich auch also an den Mephisto heran, klar, der passt sehr gut zu ihnen. Also bei denen fühlt er sich schon einigermaßen wohl, obwohl sie dann auch nicht so ganz seinen Wünschen entsprechen, wie er sich vorgestellt hat, weil dann will er eine schon umarmen, oh weh, ein dürrer Besen, und bei der anderen, oh, wie hässlich das Gesicht, also passt ihm auch nicht recht. Aber was heißt das, was soll das zeigen? Es heißt, dass wenn wir Mensch werden wollen auf Erden oder wenn wir Mensch werden auf Erden, uns verkörpern auf Erden, haben wir auch etwas von diesen Kräften in uns und wir brauchen sie. Wir könnten nicht da sein. Wir wären vielleicht viel geistigere, viel höhere Wesenheiten möglich, aber wir wären kein Mensch, der auf Erden steht, wenn wir nicht auch diese Kräfte in uns tragen würden. Und erst recht gibt es dann die Phorkiaden, das sind sind ganz dunkle Gestalten, nicht direkt böse, aber Urbilder der Hässlichkeit, könnte man sagen. Sie haben überhaupt nur ein Auge, einen Zahn, haben sie gemeinsam, sie sind zu dritt. Und mit denen gibt sich der Mephisto auch ganz gern ab, also die nehmen ihn sogar in ihren Bund auf, weil jetzt haben sie dann zwei der Augen, zwei der Szene und so weiter, wenn der auch dabei ist, also der Mephisto, sind so wirklich hässliche Gestalten, also die so im Schlamm, im Schmutz eigentlich wühlen ziemlich. Der Mephisto selber wird dann im dritten Akt sogar als Phorkias auftreten, also als eine Gestalt, die ganz dieses Phorkiaden-Element mitnimmt. Und was ganz wichtig ist, es tauchen auch zwei Philosophen auf. Der Thales von Milet, also dieser griechische Philosoph, der gesagt hat, alles Leben ist aus dem Wasser entstanden. Also überhaupt alles ist aus dem Wasser entstanden. Das ist seine Philosophie. Und der andere, der kommt, ist der Anaxagoras. Der hält ihm immer entgegen, nein, also alles ist durch vulkanische Kraft aus dem Unteren entstanden. Muss man dazu sagen, als Hintergrundinformation war zur Zeit Goethes so ein geologischer Streit, wie sind die Gebirge gebildet worden? Waren es vulkanische Kräfte von unten oder waren es die Wasserkräfte, die Berge geformt haben? In Wahrheit sind es beide irgendwo, die beide eine Rolle spielen. Und das war ein Thema, das Goethe, der sich ja auch sehr mit Naturwissenschaften beschäftigt hat, eben auch mit der Geologie beschäftigt hat, auch ein wichtiges Thema. Also das baut er auch ein, dass das da wichtig ist. Und diese zwei Philosophen sprechen eben darüber. Und der Homunculus schwebt immer in seiner Retorte. Er ist immer noch in seiner Retorte, weil noch muss dieses Flämmchen ganz beschützt werden. Also er schwebt in seiner Retorte immer noch herum und lauscht also diesen Philosophen, weil er denkt, da kann er was lernen und er möchte ja so gern verkörperlicht werden. Also vielleicht können ihm die einen Weg zeigen und der Anaxagoras verabschiedet sich dann aber sehr bald, aber der Thales nimmt ihn mit und sagt, ja, da wird nichts helfen, wir müssen zum Proteus gehen. Der Proteus, das ist der Gestaltwandler, der ist nie zu fassen in irgendeiner Gestalt, der hat also was zu tun mit Gestaltverwandlung, der nimmt jeden Augenblick eine andere Gestalt an, eine Metamorphose der Formen findet statt. Goethe hat ja selber auch eine Metamorphosenlehre der Pflanzen geschrieben, eine Metamorphosenlehre der Tiere, ansatzweise begonnen, sagen wir mal so, nicht ganz fertig, aber wo er zeigt, Entwicklung entsteht dadurch, dass Formen sich gesetzmäßig verwandeln. Und wenn man das Leben verstehen will, muss man eigentlich diese Formverwandlungen verfolgen. Das ist im Grunde viel wichtiger, als dass ich schaue, welche Stoffe sind da drinnen. Das alleine genügt nicht. Ist im Übrigen heute auch ein ganz starkes Thema, weil Sie werden zwar heute in den populären Büchern immer noch lesen, also in den Genen des Menschen oder der Tiere liegt also der Bauplan des Lebens. So sagt man es doch. Das Problem ist nur mit dem Bauplan allein, der da drinnen steht oder drinnen stehen soll, werden Sie nie auch nur das einfachste Bakterium daraus entwerfen können. Sie werden es nicht herauslesen können, weil es nämlich gar nicht der Bauplan ist. In Wahrheit sind die Gene vor allem eine Anleitung dafür, welche Eiweißstoffe im Körper gebildet werden. Das ist es einmal. Und vielleicht zu welchem Zeitpunkt sie gebildet werden können, aber dann ist es schon aus damit. Also das weiß man mittlerweile auch schon, dass das nicht ausreicht, um die Form eines Lebewesens zu erklären. Also da kommt noch anderes dazu. Und gerade mit diesen Kräften, mit dem anderen, was noch dazu kommt, hat sich aber Goethe damals bereits schon zu seiner Zeit sehr intensiv beschäftigt und hat eben versucht, diese Formgesetzmäßigkeiten zu erfassen. und auch die Rhythmen, die dahinter liegen, weil das alles rhythmisch passiert, ist mittlerweile in der äußeren Naturwissenschaft, also in der heutigen modernen Naturwissenschaft, auch durchaus ein Thema, Chronobiologie zum Beispiel. Da ist viel die Rede davon, wie Rhythmen das Leben beeinflussen. Und man wird einmal dorthin kommen zu sehen, wie diese Rhythmen tatsächlich auch mit den Formentstehungen zu tun haben, weil Schwingungen bauen Formen zugleich, bauen Muster. Und diese Dinge sind also ganz wichtig. Und dieser Proteus ist also sozusagen die Kraft in gewisser Weise, der Gott, der hinter diesen Verwandlungen steckt, also im Bild der griechischen Mythologie, und das hat ihm Goethe aufgegriffen. Also, sprich, Homunculus muss also diesem Proteus nahegebracht werden, und so passiert es auch. Das sind teilweise recht witzige Szenen, weil sich der Proteus natürlich immer wieder verstellt und sagt, ich bin ganz nah, eigentlich ist er ganz weg, und wenn er weit weg ist, sagt, ist er in Wahrheit ganz nah, also ist er narrt die ganzen ein bisschen, aber er nimmt sich schon den Homunculus unter die Fittiche und er erklärt ihm auch, also wie das alles passieren muss, also sprich, er schildert ein bisschen die ganze Entwicklungsreihe, dass man wirklich vom kleinsten Würmlein anfangen muss und sich da durchdienen muss. Man kann nicht einfach so einen Menschen hervorzaubern, sondern da musst du durch alle diese Formen erst durchgehen, und bist du erst ein Mensch geworden, dann ist das völlig aus mit dir. Kann man sich alles Mögliche dazu denken. Also, und tatsächlich, je mehr sich dieser Proteus beschäftigt mit dem Homunculus, umso näher kommt also jetzt die Menschwerdung dieses Homunculus. Wir werden ja gleich sagen, wie. Da gibt es einen Hinweis von Rudolf Steiner, wie das nämlich weitergeht. Es ist nicht so einfach zu sehen. Vielleicht noch vorher ist dieser Nereus, der Meergott Nereus, erwartet auch seine Tochter, die schöne Galatee, die auf dem Muschelwagen daherkommt. Das ist also auch notwendig. Also wieder so eine schöne Frauengestalt, die er eigentlich, früher war es die Venus auf dem Muschelwagen, aber jetzt hat die Galatee, seit die sich zurückgezogen hat, hat jetzt die Galatee also ihren Platz eingenommen. Ist nichts anderes als dieses Bild der Venus, der Schönheit, zugleich aber auch der schönen Seele irgendwo, das ist bei den Griechen immer das Bild dafür. Bei der Galatee ist es eine Spur irdischer, die ganze Geschichte. Ist ein bisschen mehr herabgezogen, und das muss man ja, wenn es in die Verkörperung gehen soll, dann muss das Ganze also mehr herunterkommen. Daher ganz wichtig, dass Goethe nicht von der Venus spricht, sondern von der schönen Galatee. Die wird erwartet in ihrem Muschelwagen, die daherkommt. Und der Proteus nimmt also jetzt den Homunculus mit seiner Fiole auf den Rücken und hinaus ins Meer damit, und also zu auf Galatees Muschelwagen, und an diesem Muschelwagen zerschellt das Gefäß des Homunculus in Farbenpracht, in Flammenpracht, und damit ist die Szene aus. Damit löst sich alles auf. Also das Gefäß mit dem Homunculus ist zerschellt, und man weiß eigentlich nicht, was weiter passiert. Die Gestalten lösen sich auf, verschwinden teilweise, verwandeln sich teilweise, und mitten aus dem Ganzen, aus der ganzen Szenerie, dritter Akt ist das jetzt, beginnt dritter Akt, die schöne Helena hervor. Ganz interessant. Plötzlich ist die Helena da. Man denkt sich, was macht die jetzt da plötzlich? Naja, die Helena verfolgt uns jetzt schon seit einiger Zeit durch den Faust. Also im ersten Teil war es in der Hexenküche im Spiegelbild zu sehen. Im Beginn des zweiten Teils am Kaiserhof hat sich der Faust selber als sehr reales Bild schon hervorgezaubert, aber immerhin als Bild, aber so, dass es für den ganzen Kaiserhof sichtbar war. Jetzt steht sie plötzlich in körperlicher Gestalt da. Steiner gibt den Hinweis, das heißt eigentlich nichts anderes, als Goethe zeigt da mit der Geschichte mit dem Homunculus, wie verkörpert sich die Helena. Darum tritt die dann aus dem Kern heraus. Und was bringt es dem Faust? Dem Faust bringt es noch eine Spur weiter, weil Helena ist jetzt ein Bild für die schöne Seele. Aber die schöne Seele im Zustand der Verkörperung. Jetzt, wie bringe ich sie herunter? Weil das Problem, die Fragestellung ist immer, wie kann ich diese seelisch-geistigen Kräfte mit den körperlichen, mit denen ich da unten stehe, verbinden. Weil es nützt mir nichts, wenn ich da oben die schönste Seele habe, aber ich bringe es nicht herunter. Da im Erdenleben kann ich sie nicht leben, sondern ich kann höchstens irgendwo schwärmen davon, dann schwebt sie nur über mir. Ich muss sie also herunterbringen irgendwo. Und eigentlich zeigt er mit den Szenen der klassischen Walpurgisnacht, also mit dem, was ich vage umrissen habe jetzt und was wir wirklich auch stark gekürzt haben, weil es also unendlich viele Bilder sind. Also es ist so viel notwendig, damit eine Seele herunterkommen kann. Aber das ist die Vorbereitung dafür, jetzt diese Helena wirklich als menschlich-körperliches Wesen auch fassen zu können. Also das heißt, dieses Seelische herunterzubringen, und das heißt für den Faust auch letztlich für ihn, diese schöne Seele herunterzubringen. Es ist eigentlich seine Seele, um die es geht. Wie kriege ich sie herunter in mein Leben? Wie lasse ich sie in meinem Leben eine Realität werden? Und sie ist umgeben, diese Helena, zunächst einmal von einem Chor gefangener Trojanerinnen. Also es spielt sich das Ganze ab nach Ablauf des Trojanischen Krieges. Sie wissen, der Paris hat die Helena entführt, nach Troja gebracht. Die Griechen und der Menelaos sind aufgebrochen und Agamemnon und so weiter sind aufgebrochen, um sie zu befreien, die Helena. Und der Trojanische Krieg ist vorbei, also sie sind am Rückweg und gefangene Trojanerinnen kommen mit. Allerdings sind diese Gestalten sehr eigenartig. Sie werden das dann in unserer Inszenierung auch angedeutet sehen, weil sie erstens entstehen aus diesen ganzen Elementarwesen, die vorher da waren. Sie kriegen einfach irgendein Griechenquandel darüber, wo aber immer noch irgend so diese bunten Dinger vorschauen, die sie als Elementarwesen hatten. Wird am Ende des dritten Aktes dann interessant werden. Also es sind eigenartige Gestalten, es sind, wird sich dann herausstellen, solche, die die Menschwerdung nicht ganz geschafft haben. Und die lösen sich am Schluss in die Elemente wieder auf. Die Helena nicht. Allerdings, die Helena ist sich jetzt in der Szene zunächst einmal nicht sicher, wie ihr künftiges Schicksal sein wird. Sie ist also mit ihrem Gatten jetzt nach Hause geschifft, aber während der Heimfahrt hat er kein einziges Wort mit ihr gesprochen, weil es ist ja nicht so ganz klar, auch in der griechischen Mythologie nicht so ganz klar, diese Helena, wurde die einfach gezwungen mitzugehen mit dem Paris, oder ist sie nicht doch zumindest so halb freiwillig mitgegangen? Und dann wäre sie ja auch schuldig geworden irgendwo. Also ist sie ganz rein oder ist sie nicht rein geblieben bei der ganzen Geschichte? Es gibt also verschiedene Varianten dieser Helena-Erzählung. Es gibt sogar so eine Variante, dass die Helena entfliehen konnte dem Paris und nach Ägypten geflüchtet sei. Und der Paris habe nur irgendein Scheinbild mitnehmen können von ihr. Was also andeuten soll, also nach dieser Geschichte war sie ganz unschuldig. Es ist nichts passiert und nichts, was irgendwie anstößig sein könnte. Also sie ist ganz rein, aber die meisten Erzählungen weiß man nicht so ganz genau, wie es war. Das ist nämlich interessant, weil die Helena jetzt ein Symbol ist für eine zwar sehr hochentwickelte Seele, aber auch noch nicht die ganz reine, oder zumindest nicht die, die mit Sicherheit ganz rein ist, sondern wo auch noch ein paar Fleckern drauf sein könnten. Also es geht so stufenweise, die ganze Geschichte. Also Sie sehen, es ist nicht leicht, seelisch weiterzukommen. Und tatsächlich, jetzt kommt gleich als nächstes, schleicht sich eine Gestalt hervor, die Helena erzählt es schon, als sie nach Hause ins Schloss kam, das ja verlassen war, weil alle auf Kriegszug waren, findet sie dort irgendein komisches altes Weib sitzen, das sie herrisch anschaut und das sich jetzt sogar hervorwagt. Und das ist aber niemand anderes, die Gestalt des Mephisto, der sich jetzt als Phorkias zeigt. Und jetzt so als Musterbild der Hässlichkeit neben dem Musterbild der Schönheit steht. Also dieser Kontrast, der ist ganz wichtig, dass das nebeneinander steht. Goethe schildert eigentlich immer sehr griffig und sehr realistisch, nie so einseitig das Schöne idealisieren und so tun, es gäbe sonst nichts, sondern es ist gleich als daneben die Hässlichkeit, als Schattenbild daneben. Und die gehören zusammen. Und während die Königin jetzt noch sinnt, was weiter mit ihr sein wird, befiehlt sie also jetzt den Gefangenen da, also sie sollen ein Opfer bereiten, weil der König habe das befohlen, und Phorkias Mephisto fragt, naja, und was soll geopfert werden? Ich helfe da ja auch gern dabei, aber was soll geopfert werden? Nicht bezeichnet es der König. Mephisto sagt, Königin, du bist gemeint. Also, und die Gefangenen, Trojanerinnen, die sagen Weh und Jammer, die Helena ist nicht mehr so leicht zu erschüttern, aber gut, was tun wir jetzt? Also die Situation ist prekär. Phorkias Mephisto weiß einen Ausweg, weil doch die Griechen so lange auf Kriegszug waren, hat sich kurz dahinter im Hinterland ein neues Geschlecht angesiedelt, dringend aus chimärischer Nacht, also von irgendwo sind die eingewandert und haben dort eine feste Burg erbaut. Also dort könntest du Schutz finden. Und diese Burg, also die musst du sehen, die ist also ganz wunderbar, spiegelglatt, die Wände, so ohne Fugen, selbst der Gedanke gleitet ab. So glatt ist es, selbst der Gedanke gleitet ab. Also dorthin, und die Helena fragt, also sind es viele, sind es Räuber, die sich dort also breit gemacht haben, ist einer Herr? Ja, nicht Räuber sind es, aber einer ist der Herr. Na, und wie sieht er aus? Fragt die Helena, nicht übel, mir gefällt er wohl. Er ist ein verständiger Mann, also so wie man es unter Griechen eh nie findet, also viel verständiger als die Griechen. Und naja, es ist niemand anderes als der Faust, der sich dort also die Burg gebaut hat, diese spiegelglatte Burg. In diese spiegelglatte Burg, an der der Gedanke abgleitet, rettet sich jetzt die Helena mit ihrer Gefolgschaft, und Faust empfängt sie dort. Allerdings empfängt er sie so, dass er seinen Turmwächter Lynceus in Ketten herbeischleifen lässt, weil der hat versäumt, die Helena anzumelden rechtzeitig. Dieser Lynceus, zeichnet sich dadurch aus, dass er also so weitsichtig und scharfsichtig ist, dass er also immer alles beobachten kann. Und der sollte immer, wenn irgendwas passiert oder wer kommt, den Signalhorn blasen. Und das hat er vergessen, weil er hat die Helena gesehen und war so fasziniert von ihrer Schönheit, dass er also nicht ins befohlene Horn geblasen hat. Und daher konnte sich der Faust nicht entsprechen auf den Empfang der Helena vorbereiten. Bitte der Helena, der jetzt eh schon die längste Zeit nachrennt im Grunde und immer von ihr schwärmt und Sehnsucht nach ihr hat und eben nach dieser reinen Seele. Und aber sagt er, nicht ich will richten über ihn, du richte, Helena, du entscheide, was mit ihm geschehen soll. Aber nach meiner Ansicht hat er sein Leben verwirkt. Und die Helena sagt aber nein, also das Übel, das ich brachte, darf ich nicht auch noch bestrafen, lass den Guten frei. Und das tut der Faust und ist natürlich auch gleich ganz bezaubert von ihr, sagen wir mal so, und sagt eh, also was magst du, meine Getreuesten, magst du mir da verrückt, und ich selber, weil, also ich kann eigentlich nur mit dir zu Füßen knien und bitte dir mein Reich zur Herrschaft an. Und sie erreicht ihm aber die Hand und sagt, ja, wir wollen also gemeinsam herrschen. Und zwischendurch schon wieder Trompetenstöße, Kriegslärm, also der Menelaos, der Gatte der Helena, dringt heran mit seinen Heerscharen, weil er sich natürlich die Helena nicht entführen lässt, nicht schon wieder. Also es geht das Ganze von vorne wieder los. Naja, also muss der Faust kurz befehlen, dass also das ganze Heer mobil gemacht wird, um die zurückzuschlagen. Geschieht auch, er zieht sich aber jetzt ins Innere der Burg zurück mit der Helena, und der Chor der Trojanerinnen, diese Mädchen da versinken in Schlaf, sehr idyllische Musik kommt, und Helena und Faust sieht man nicht. Endlich kommt der Mephisto zurück, der ist also auch da in den Krieg gezogen und kommt jetzt zurück. Ich schaue mal mit der Zeit aus, geht noch ein bisschen. Ich muss schauen, dass ich nicht zu stark überziehe. Also Mephisto kommt jetzt auch zurück, sieht die Mädchen schlafen, weckt sie auf, schaut, was da los ist, da drinnen in den Hainen und so, der Faust und die Helena, und da gibt es jetzt schon ein Kind plötzlich, den Euphorion, der vom Schoß der Mutter zum Vater hupft und der geflügelt mit der Leier dort ist, was sich da alles abspielt. Also es geht da alles sehr geschwind, die Geschichte. Naja, aus der Verbindung des Geistigen mit dem Seelischen, der Faust ist ein Repräsentant des Schöpfers, Geistigen, der in das Nichts gegangen ist und dort das All zu finden hofft. Also dieser schöpferische Impuls und diese reine Seele, wenn die in Verbindung sind, dann entsteht etwas. Dann entsteht dieser Euphorion, der für Goethe, so sagt er selber, so ein Bild, ein Symbol ist für die Dichtkunst überhaupt. Also für das Künstlerische überhaupt, aber insbesondere für die Dichtkunst. Also das heißt, damit Schöpferisches wirklich entstehen kann, muss einerseits diese geistig gestaltende Kraft da sein, die aus dem Nichts heraus tätig ist, aber es muss auch eine entsprechende seelische Basis, eine reine Seele da sein, die das empfangen kann in gewisser Weise, diese Kräfte. Dann wird so etwas geboren wie dieser Euphorion. Also Euphorion, aber offensichtlich in einer Stimmung, die, naja, ein bisschen was mit Euphorie zu tun hat, davon kommt ja das Wort, die also ein bisschen entrückt ist irgendwo, weil eben zu dichten ist nicht bloße Verstandessache, das ist nicht nur nüchternes Geschehen, das ich abzirkeln kann, sondern es ist auch etwas, was den Menschen ein bisschen hinaushebt. Was zugleich auch ein bisschen das Problem ist, weil da verlieren wir schon wieder sehr schnell die Kontrolle, und tatsächlich verlieren Faust und Helena ziemlich stark die Kontrolle über den Euphorion. Er möchte nämlich immer fliegen, er möchte fliegen, und sie warnen ihn eh. Also schon der Icarus ist der Sonne zu nahe gekommen und das ist ihm nicht gut bekommen. Also beide warnen ihn, aber er kann sich halt nicht halten. Er muss fliegen und er will hinaus in die Welt, und ein Flügelpaar spaltet sich und so weiter. Ja, was passiert? Natürlich stürzt er ab, und er stürzt in die Unterwelt. Also er stürzt in das Finstere, und das heißt für die Helena, weil er ruft, Mutter, Mutter, lass mich im düsteren Reich nicht alleine. Ja, sie muss zu ihm hinuntersteigen, und so wird diese Verbindung zwischen Faust und Helena wieder gelöst, weil die Helena muss hinunter in das Reich des Hades steigen, dort wo der Euphorion hingestürzt ist. Nicht so die Mädchen des Chores. Bis auf die Chorführerin, die ist die Einzige, die sagt, ich muss meiner Königin folgen, denn nicht nur, also auch Treue bewahrt uns die Person. Also Treue gehört zum Menschsein dazu sozusagen. Also ich bin meiner Königin verbunden, ich gehe mit ihr hinunter. Die anderen in den Hades wollen sie nimmer, das ist ihnen zu düster, sie lösen sich wieder in die Elemente auf. Also die sind nicht ganz Mensch geworden. Es ist dann noch so eine schöne Schlussszene, wo die verschiedenen Elemente eigentlich eine große Rolle spielen. Es ist nicht leicht zu erkennen, welches Element was ist. Das ist sehr ineinander verwoben, aber da sieht man richtig diesen Auflösungsprozess irgendwo. Ich meine, das sind die Teile von uns, wir haben vieles in uns, was noch nicht ganz Mensch geworden ist, was nämlich wir noch nicht ganz mit unserer Individualität durchdrungen haben in Wahrheit, was sich einfach in die Natur wieder auflöst. läuft und zurückgeht. Wir können nicht alles mitnehmen, wenn wir uns auflösen, im Grunde, sondern nur einen gewissen Teil. Und der geht dann halt sozusagen in die Unterwelt oder wie auch immer, um dort vielleicht wieder herzukommen, keine Ahnung. Aber ein anderer Teil geht mit den Elementen. Also das geht mit und das gehört auch zu dem Bild dazu, das zu sehen. Also es ist unheimlich stimmig. Ich bin auf vieles auch erst drauf gekommen, weil wir uns über Jahre damit beschäftigen und es immer wieder als Bild nämlich erleben. Das Beste ist, gerade bei diesem zweiten und dritten Akt, gar nicht einmal viel nachzudenken am Anfang, sondern einmal die Bilder aufzunehmen, die Bilder wirken zu lassen, sie einfach, wie soll ich sagen, einzuatmen, einzusaugen durch die Augen, sie zu verdauen und eine Zeit lang damit zu leben. Und Sie werden sehen, wenn Sie das tun, wenn Sie sich nicht belasten, was bedeutet jetzt die Figur und was bedeutet jene? Da werden Sie nach 5 Minuten aufstehen und gehen, weil Sie sagen, das überschaue ich nicht. Es ist einfach nicht so einfach zu fassen, die ganze Geschichte. Aber einfach das Bild wirken zu lassen, dann habe ich immer so den Eindruck, man spürt, das berührt mich irgendwo, das geht mir was an. Ich weiß zwar nicht was, aber es geht mich irgendwie geht mich das was an. Das Bild, irgendwas sagt es mir. Ich verstehe es noch nicht deutlich, aber es sagt mir was. Und wenn ich mich wieder mal beschäftige damit, sagt es mir mehr. Und ich meine, für so etwas ist ein Werk wie Faust gedacht, dass man in Wahrheit, dass man es nicht einmal gesehen hat, sagt, jetzt habe ich Faust auch gesehen, sondern wenn man wirklich was haben will davon, dann lebt man damit. Nicht ununterbrochen natürlich, aber man holt es immer wieder mal hervor und merkt, jetzt nach 2 Jahren nehmen wir das wieder her, was mir zuerst völlig spanisch war, auf einmal ist das ganz klar. Und das sagt mir was. Es ist ein Splitter und der ist ganz klar und der sagt mir was. Und sagt mir auch was über mich ganz persönlich. Weil es etwas, da ist was drinnen, was jeden Menschen ansprechen kann. Jeder hat es in seiner Variation zwar, aber es ist ein gemeinsamer Grundzug drinnen. Und es hat eben damit zu tun, wie hole ich dieses seelisch-geistige herein, dass es wirklich auf die Erde bringt, dass es da umsetzen kann. Dass ich eben Mensch werde, ganz Mensch werde, oder wieder einen Schritt mehr Mensch werde, daran arbeite. Also, und das ist das Thema. Das ist das große Thema und es ist einfach hier geschildert in Bildern, in imaginativen Bildern, nichts anderes. Und Goethe hätte sicher nicht alle Bilder erklären können, warum sie so sind. Aber er hat genau gespürt, genau so muss es schreiben. So passt das Bild. Und wir müssen auch nicht gleich glauben, dass wir gescheiter als der Goethe sind. Also er hat sich sicher selber schwer getan, das zu enträtseln. Und es ist auch ein herrliches Erlebnis, mit den Bildern einfach zu leben und sich nicht den Stress zu machen. Aber bis morgen in der Früh muss es jetzt komplett verstanden haben, den Faust. Also ich hoffe, Sie müssen nicht morgen eine Prüfung ablegen darüber, dann ist schlecht. Aber wenn man das fordert eigentlich von Schülern, dass man eine Prüfung über den Faust in der Art ablegt und sagt, bitte erklär mir, was das bedeutet, da kann nichts rauskommen, in Wahrheit. Im Grunde muss man ein ganzes Leben leben damit und dann hat man Ahnung von manchen, was das bedeutet im Menschenleben, sage ich mal. Aber man hat was davon, weil man hat nicht nur eine Ahnung als Wissen, sondern man wird ein anderer dadurch, selber nämlich. Weil man versteht nur den Teil an Bildern, was man selber nämlich umgearbeitet hat im Zuge dessen, wo man dazu angeregt worden ist nur. Und das entdeckt man. Also man wird ein anderer. Und dann sagt man, ja, das ist eigentlich eine Realität, weil das ist in meinem Leben eine Realität geworden. Also es ist nicht einfach nur ein Kunstwerk zum Zeitvertreib, zur Belustigung, weil es spannend oder interessant ist, sondern es kann mehr sein. Man kann es als das auch nehmen, Goethe sagt das selber. Ich meine, es sollen die Leute, die einfach einen vergnügten Abend haben wollen, sollen schöne Bilder sehen und mag damit genügen. Und dem Tieferen wird es halt noch mehr sagen. Punkt. Es ist beides drinnen, aber er hat gar nichts dagegen, dass man es auch nur als Vergnügen nimmt. Die Bilder wirken so oder so. Es wird in einem Fall nur bewusster, im anderen Fall verschläft man es halt und merkt nicht, dass die Bilder trotzdem wirken, weil sie zur Seele sprechen. Also das ist der dritte Akt jetzt gewesen. was dem Faust bleibt von der Helena, ist allerdings ihr Umhang, ihr Mantel, ihr Königsmantel. Den nimmt er mit. Also er nimmt etwas von ihr, nimmt er mit. Er kann nicht die ganze Helena behalten sozusagen, aber etwas nimmt er mit, und dieser Mantel, werden wir dann gleich sehen, was der für Bedeutung hat oder was der tut. Jetzt ist Pause. Sie werden sehen, also beim Teil 2 vom Faust ist eine lange Strecke, bis es zur Pause geht. Es dauert ziemlich lange. Es bietet sich praktisch keine andere Stelle als Unterbrechung an, weil zum Beispiel der zweite und dritte Akt, die gehören fest zusammen. Das ist eine Entwicklung, die weitergeht. Wenn man da unterbricht, verliert man fast den Zusammenhang. Und der erste Akt ist zu kurz, um danach schon gleich die Pause zu machen. Also wenn man das einmal durchgehalten hat, dann hat man die Bewährungsprobe bestanden. Nein, ich sage Ihnen das, weil es ist nicht einfach. Und ich verstehe das, wenn man sagt, jetzt bin ich geschafft. Ich habe schon Leute gehabt, die dann in der Pause gegangen sind und gesagt haben, den zweiten Teil nach der Pause schaue ich mir das nächste Mal an. Ja, geht auch. Weil es ist eigentlich so eine Fülle drinnen, die man erst verdauen muss, seelisch verdauen muss. Und erst dann macht es Sinn. Und wenn man sagt, ich bin voll bis oben hin, ist es in Ordnung. Man kann nur dann eine bestimmte Menge aufnehmen. Also es ist wirklich intensiv. Also wenn man sich einlässt vor allem drauf und wirklich diese Bilder aufnimmt in sich, dann ist es eine unglaubliche Fülle, die da drinnen steckt. Vierter Akt, nach der Pause, Faust plötzlich im Hochgebirge, steht wieder mit seinem Helena-Mantel jetzt da, das hat er um. Dieser Mantel hat ihn nämlich jetzt also durch die Lüfte getragen bis in dieses Hochgebirge. Er hat also die ganze Welt überschaut jetzt, also aus der Perspektive von oben. Das heißt also von einem höheren Standpunkt aus hat er jetzt die ganze Erde betrachtet. Diese Kräfte hat er sich mitgenommen von der Helena sozusagen. Die liegen in diesem Zaubermantel drin. Im Übrigen schon im ersten Teil spricht er einmal von, ach, wäre doch ein Zaubermantel mein und trüge mich in fremde Länder. Jetzt ist es Realität geworden. Also er steht im Hochgebirge, der Mephisto kommt natürlich wieder daher, erzählt wieder eine sonderbare Geschichte und sagt, eigentlich war das der Grund der Hölle, also der Gipfel. Ja, naja, ich war dabei als Mephisto, ich habe das erlebt. Der Faust sagt, du spinnst wieder, also glaube ich da nie. Und also überhaupt, also wieder dieser Streit, also ist alles durch vulkanische Gewalten entstanden. Der Faust meint, nein, der Mephisto, ja natürlich, überall war es Gewalt. Klar, da ist er der Zuständige und ist Ehrenpunkt, der Teufel war dabei. Mitten in dieser ganzen Auseinandersetzung kommt jetzt auch die Frage auf, also gut, also wie ist dem Faust inzwischen gegangen und was er für Wünsche vielleicht hätte und also du hast ja den Mond so nah gewesen, weil du ja geflogen bist durch die Lüfte, also zieht dich deine Sucht vielleicht dorthin jetzt oder was kann ich da noch bieten? Nein, sagt der Faust, mitnichten dieser Erdenkreis gewährt noch Raum zu großen Taten. Also Faust als der Tätige, das ist was ganz Wichtiges. Also überhaupt, je weiter wir in den zweiten Teil hineinkommen, umso mehr wird er der Tätige. Also es ist im ersten Teil, so am Anfang ist er halt der Gelehrte, der erkennen, der wissen will. Jetzt ist er vor allem einer, der tun will, der also die Welt umgestalten will. Der strebende Mensch zu sein, heißt auch der tätige Mensch zu sein. Das heißt nicht nur, der immer über Taten nachdenkt, die er vielleicht tun könnte, sondern der sie auch tut. Das ist auch was ganz Wichtiges. Ja, es klingt eigentlich selbstverständlich, aber es ist nicht immer so, weil viele reden endlos lang, was alles getan werden müsste und es passiert aber nichts. Also der Faust tut und er will tun. Und er hat jetzt eine ganz sonderbare Sache sich ausgesucht. Er hat also dieses wogende, stürmische Meer gesehen, das hat er so oft jetzt schon gesehen. Und irgendwie ärgert ihn das. Die Wellen stürmen ans Ufer, ziehen sie wieder zurück und da steckt so viel Kraft dahinter und es ist nichts geleistet. Unbändiger Kraft der Elemente, also das verdrießt ihn. Er möchte was tun dagegen und überhaupt, er möchte das Meer zurückdrängen, er möchte ihn landen. Land abgewinnen, weil dort kann man dann was anpflanzen und so weiter und da kann man den Menschen Nahrung geben und also er möchte Land dem Meer abgewinnen. Mitten in der Diskussion darüber plötzlich Kriegslärm, Kriegstrompeten. Was ist los? Ja, sagt der Mephisto, ja, auf meinem Weg ist, habe ich schon gehört, der Kaiser, weißt eh, dem wir das Geld gegeben haben und so weiter, der ist in große Bedrängnis gekommen, weil die Leute sind irgendwie drauf gekommen, dass das Geld doch nichts wert ist und jetzt kämpft einer gegen den anderen und Unruhe und der Kaiser ist dem nicht Herr geworden, der hat selber das Papiergeld rausgeworfen nach allen Seiten und hat sich weniger ums Regieren gekümmert. Jetzt ist ein Gegenkaiser gewählt worden, weil die Leute gesagt haben, irgendwer muss das jetzt in den Griff kriegen, die Situation, also Krieg, Kaiser gegen Gegenkaiser. Und der Mephisto sagt, ja, aber das ist ja eigentlich gut, weil, schau, helfen wir dem Kaiser, den Krieg zu gewinnen, dann kriegst du also als Lehen den Strand verliehen und dann kannst du trocken legen, mehr so viel du willst. Und dann geht das doch toll. Naja, gut, auf das hinauf stimmt der Faust zu, sagt also gut, schon manches hast du durchgemacht, gewinn auch eine Schlacht, kein Problem. Nein, sagt der Mephisto, du gewinnst sie, du bist heute der Obergeneral. Also gut, Faust muss jetzt in den Krieg ziehen. Und also tatsächlich gelingt es ihnen dann, den Kaiser zu retten. Der Mephisto spielt natürlich eifrig mit seinen Zauberkünsten. Also er stürzt die angreifenden Massen in eine Illusion, dass sie im Wasser zum Beispiel ertrinken und alles Mögliche, die rennen nur mehr mit Schwimmgebärden im völlig trockenen Gelände herum und also er zieht halt einiges aus seiner Zauberkiste heraus und so zerschlägt sich das Fremde her, der Kaiser ist gerettet. Allerdings kommt gleich der Bischof daher und sagt, ja, aber weil du mit dem Teufel im Bunde warst, das sieht man ja an den Künsten, die dich gerettet haben, musst du so und so viel Buße tun und dein Lehen zahlen und der Faust natürlich auch gleich, wenn ihm der Strand verliehen ist. Und also der Kaiser ist dann ziemlich ärgerlich, weil da könnte ich ja gleich mein halbes Reich verschreiben, aber es bleibt ihm nichts über. Also damit endet der vierte Akt, der geht eigentlich relativ zügig, aber es wird viel gefochten, also da müssen sie in Deckung gehen, aber wir werden eh oben fechten. Da wird es ziemlich heftig zugehen. Großer Sprung, fünfter Akt, großer Sprung, offensichtlich Jahrzehnte später, Faust, 100-jährig. Bevor man, also man sieht schon den Faust dann sitzen, schon mal so sehr alt und zittrig. Es treten auf, aber vorher noch oder gleichzeitig, als Bild wird es mehr oder minder gezeigt, Philemon und Baucis. Das ist auch so eine Geschichte aus der Mythologie. Da geht es darum, dass jetzt ist in der Variante bei Faust, die besitzen auf einem Hügel ein kleines Hütchen mit einem Kapellchen. Und das ist das einzige Stück Land, das der Faust also dort nicht für sich gewinnen konnte. Und das stört ihn vor allem, weil diese Bretterbude dort von diesen alten Leuten, wo die nicht weggehen wollen, die stört ihn. Die stört ihn fürchterlich. Also sein Reich ist jetzt nicht makellos rein. Und er bietet ihnen eh, weiß Gott was, also auf dem neuen Grund, den er geschaffen hat, den er dem Meer abgerungen hat, würden sie ein riesiges Gut bekommen für das kleine Hütchen. Nein, aber sie sind borniert und wollen nicht. Weil auf dem Hügel fühlen sie sich sicher und wohl. Und ja, was tut man? Also, er hat ja immer noch seinen Mephisto dabei und sagt, ja bitte unternimm doch irgendwas. Also, du kennst ja das schöne Gütchen, das ich aussehen, also überzeugt dich doch irgendwie. Naja, der Mephisto überzeugt sie eh halt mit schlagender Gewalt, mit Gewalt halt. Das Hütchen brennt leider ab, ein Fremder, der auch noch dort ist, ward auch gestreckt. Also das ganze Hütchen geht in Flammen auf. Der Faust ist dann natürlich wieder ganz entsetzt, also das habe ich nicht gewollt, aber es ist halt passiert, also weil er unbedingt das Hütchen halt haben musste, also das heißt, Fehler macht er bis zum Schluss. Es passiert ja heute auch oft genug in der Welt, dass für den Fortschritt und so, ja mein Gott, geht halt dieses oder jenes unter. Also Faust lädt schon wieder Schuld auf sich und er spürt das auch irgendwo, also er spürt Gestalten an sich herankommen jetzt. Also diese Szene ist vorbei, die Schuld, der Mangel, die Not, die können ihm eigentlich nicht wirklich viel anhaben, die Sorge schleicht sich durchs Schlüsselloch ein. Die anderen drei können nicht herein, aber die Sorge schleicht sich durchs Schlüsselloch ein. Und das heißt, es ändert sich was beim Faust. Und die Sorge haucht ihn dann an und Faust erblindet. Die merkwürdige Worte, die Sorge spricht bei der Szene, sagt, die Menschen sind im ganzen Leben blind, werde du, Faust, werde es am Ende. Ganz interessant. Weil was erlebt er? Er erlebt jetzt dann, die Nacht scheint tiefer, tief hereinzudringen, allein im Innern leuchtet helles Licht. Er nimmt jetzt ein inneres Licht wahr, ein geistiges Licht, das er nicht voll bewusst zumindest erkennen konnte, solange er nach außen sehend war. Das ist was Interessantes. Also, die Menschen sind blind das ganze Leben, obwohl sie eigentlich die Augen offen haben. Sie sind blind nämlich für dieses innere Licht. Der Faust muss erblinden, nach außen hin, um dieses innere Licht zu spüren. Und das leuchtet in ihm auf und es beflügelt ihn eigentlich zu weiteren Taten. Und er möchte also aus diesem geistigen Licht heraus weiter schaffen, weiter sein Werk vollbringen. Sieht zum Beispiel, dass in seinem Reich da jetzt noch ein Sumpf trocken zu legen ist, also das müsste auch noch getan werden. Und er sieht also auch das Volk, das sich dort angesiedelt hat, und selbst wenn jetzt von draußen die Meeresflut kommt, Gemeindedrang eilt, die Lücke zu verschließen, das ist Land, das wir Menschen selber geschaffen haben. Das ist uns nicht einfach gegeben, wir haben es selber geschaffen. Und das möchte ich sehen, ein freies Volk auf freiem Grund und Boden, wo wir alles selber machen und wo die Menschen zusammenarbeiten aus diesem freien Inneren, was wirklich von uns geistig entworfen ist. Ist natürlich schwierig, aber es ist ein Ziel, also dass eigentlich alles auf der Erde irgendwann einmal durch den Menschen verwandelt wird. Aber halt die Frage ist, in richtiger Weise oder nicht. Das ist das Problem. Also heute zerstören wir die Natur großteils und wir erhöhen sie nicht durch die Tätigkeit, die wir machen. Was sich Faust vorstellt, ist eigentlich, oder Goethe auch vorstellt, ist eine Menschheit, eine freie Menschheit, die frei die Natur weitergestaltet, indem sie sich erhöht durch das, was sie aus dem Geistigen holt. Das ist so sein Idealbild, sein Zukunftsbild irgendwo. Davon sind wir noch weit entfernt. Der Faust selber sagt also, wenn ich das erreichen könnte, zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Und das ist ein prägnanter Satz, weil im ersten Teil, ich habe das nicht erzählt, aber darum erzähle ich es jetzt, als der Pakt zwischen Mephisto und Faust geschlossen wird, sagt der Faust mehr oder minder, als wenn ich jemals zum Augenblick sagen sollte, verweile doch, du bist so schön, das heißt, wenn ich einfach zufrieden bin mit dem, was ist, und sage, fertig, aus, das sei für mich der letzte Tag. Die letzte Stunde, die letzte Minute hat sozusagen geschlagen, wenn ich nicht mehr weiterstrebe. Ich sage, es ist fertig, dann ist es vorbei. Jetzt spricht er dieses Wort aus und damit fällt er auch tot um. Inzwischen hat der Mephisto, der hat das eh schon geahnt, dass es jetzt die Zeit heran naht, kommen schon die Lemuren, das sind so Geister, die schaufeln eh schon fleißig das Grab für den Faust. Also wenn er jetzt dann tot zusammensinkt, fällt er eh gleich ins Grab hinein. Und der Mephisto freut sich natürlich, also endlich, jetzt kehrt er mir, jetzt kehrt die Seele mir. Allerdings, damit ja nichts passieren kann, holt er sich noch so ein paar Unterteufelchen, weil man weiß ja nicht, was heute den Teufeln alles entführt wird wieder. Also die müssen ihm helfen, das Seelchen zu fangen. Das ist eine recht witzig, die Szene. Also, es ist immer gut, wenn sogar die tragische Szene ist, ist immer was Witziges dabei. Das ist der Shakespeare macht das auch so gern. Wenn es am blutigsten ist, kommen dann immer ein paar Spaßmacher in der nächsten Szene, dass es wieder aufgelockert wird. Also die schaufeln das Grab und die anderen versuchen also das Seelchen zu fangen und stellen sich natürlich sehr ungeschickt dabei an. Der Mephisto weiß auch nicht recht, wo kommt das raus. Im Nabel ist sie gern zu Hause. Also man muss verflixt aufpassen, dass man das Seelchen fängt. Und dann zu guter Letzt mischt sich auch noch ein ganzer Engelchor ein. Die Engel kommen heran und umschweben das Grab. Und die Teufelchen, die Hilfsteufelchen, die purzeln verzweifelt herum. Die fürchten sich vor den Engeln. Der Mephisto selber ist, weiß nicht, wie er tun soll, weil sie sind eigentlich so hübsch. Ihr seid auch Teufel, aber verkappt. Ich liebe euch und so weiter. Also sie verwirren ihn komplett. Der Teufel weiß nicht, wie ihm geschieht. Also ist das das Liebeselement, der Kopf, das Herz, die Leber brennt. Und vor lauter Verwirrung, in die er gerät, gelingt es den anderen Engeln, das unsterbliche Faustens zu entführen in die Himmelshöhen. Und damit ist der Mephisto, geht leer aus, der arme Kerl. Also wirklich, hat er sich so angestrengt, zwei Teile lang war wirklich, weil er hat eine Mordsarbeit. Also vor allem im zweiten Teil strengt er sich heftig an. Also aber er geht leider leer aus, Gott sei Dank. Und Faust wird also aufgenommen in die himmlische Sphäre. Es sind dann schöne Szenen, es wird also im Hintergrund gezeigt, dann die himmlische Maria oder die Himmelskönigin, wie immer man es nennen will. Nichts anderes als das Bild einmal für das allerhöchste Seelische. Das ist ganz rein und göttlich sozusagen. Das ist also das Bild für das reinste Seelische, das es überhaupt geben kann. Und dessen wird also Faust jetzt gewahr im Grunde. Also er ist dann nicht mehr Faust genannt, er wird dann Dr. Marianus genannt. Es ist aber niemand anderes, der Faust oder das unsterbliche Faustens. Und es endet eben dann mit dem berühmten Ausspruch, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also diese Suche nach dem ewigen Seelischen, nach dem höchsten Seelischen, das treibt uns eigentlich an, immer mehr Mensch zu werden. Und die ganze Faustdichtung schildert den Weg dorthin, schildert, aber dass wir als irdisch verkörperte Menschen nicht anders können, als auch viel Schuld auf uns zu laden dabei, weil nur der nichts tut, macht keine Fehler, nicht? Weil wer tätig wird, macht auch Fehler. Und nicht, dass man das gut heißen soll, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass es so ist, und es hilft uns auch nichts, wenn wir uns dauernd bekreuzigen, ich war so schlecht, ich habe Fehler gemacht, wir sollen bereuen, aber nicht vor lauter Reue dann sagen, ich bin so schlecht und ich tue nichts mehr. Sondern wir müssen wissen, auch wenn wir tun, es kann was schief gehen, aber wenn wir uns strebend bemühen, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen, heißt es kurz vorher. Das heißt also, es kommt auch höhere Hilfe, wenn man so will. Das heißt, wir verbinden uns mit den Kräften, die Natur, die Welt, die Gesellschaft harmonisch gestalten wollen. Diese Kräfte sind auch da und die kommen auch zu Hilfe. Also wir sind sozusagen nicht ganz alleine. Wir sind nicht alleine dem Mephisto, also dem Teufel, dem Satan ausgesetzt, wenn man das als Bild gebrauchen will, sondern es sind auch die höheren Kräfte da und wir können uns diesem Ziel nähern. Das ist so ein bisschen die Geschichte des Faust. Ich hoffe, dass Sie damit so ein bisschen einen Überblick bekommen haben. Wir werden es dann in den nächsten beiden Tagen versuchen, ins Bild zu setzen, vor allem ins Bild, ins hörbare Bild. Danke.